ARD.
Grundsätzlich sind wir ja für Ansiedlungen hier in dem Industriegebiet. Aber da muss man sich schon fragen, sind das die richtigen Ansiedlungen? Und da muss man festhalten, dass wir zu dem Schluss kommen, dass dieser Standort gerade für eine Batterie-Recycling-Anlage völlig ungeeignet ist.
Das Werk ist sicher, auch unter Aspekten des Umweltschutzes. Unsere allererste Priorität ist der Schutz der Umwelt und die Sicherheit. Das steht bei unserem Management ganz oben.
Das Herzstück eines jeden Elektroautos ist die Batterie. Die enthält viele Rohstoffe, Lithium, Kobalt, aber auch Aluminium oder Stahl zum Beispiel. Noch sind die Elektroautos auf unseren Straßen jung. Doch je älter sie werden und umso mehr dazukommen, desto dringender wird das Problem der Entsorgung bzw. besser der Nachnutzung oder dem Recycling der Batterien. In Gera in Thüringen soll eine Anlage zum Recycling von Elektroautobatterien gebaut werden. Doch vor Ort gibt es Ängste bezüglich der Sicherheit. Eine Bürgerinitiative, gehört haben wir eingangs Björn Grübel von der Bürgerinitiative, macht dagegen mobil. Woo Jung Kang, der Chef der südkoreanischen Betreiberfirma Sungil hingegen, sagte, das geplante Werk sei sicher. Und damit herzlich willkommen zu MDR Investigativ hinter der Recherche. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Ich bin Cecilia Kloppmann und spreche hier mit Kolleginnen und Kollegen über ihre Recherchen, persönliche Eindrücke dabei und was noch so passierte, als die Kamera aus war. Gast ist diesmal mein Kollege Ben Arnold. Der hat sich beschäftigt mit dem spannenden Thema des Recyclings von Elektroautobatterien. Er war zum Beispiel in Gera, wo die Anlage gebaut werden soll, und seine Recherchen haben ihn bis nach Ungarn geführt. Warum das so ist, darüber wollen wir unter anderem sprechen. Hallo Ben, ich freue mich, dass du Zeit hast.
Hallo Cecilia.
Ich bin ja ein bekennender Fan des Elektroautos, auch wenn ich selbst keins fahre. Mir geht es ehrlich gesagt da auch weniger um Umweltaspekte, mir geht es vor allen Dingen um den Fahrspaß. Ich finde es was ganz anderes, als ein Verbrennerauto zu fahren. Und als Großstadtbewohnerin sehe ich natürlich auch Vorteile in einer Reduktion von Lärm und von Schmutz in Straßen. Mittlerweile sind Elektroautos auch selbstverständlich im Straßenbild. Es gibt eine Infrastruktur, Ladesäulen und so weiter. Aber es gab von Anfang an und gibt auch immer Kritik an den Autos bezüglich der Ökobilanz. Solche Fragen wie, woher kommt der Strom? Und auch eine Sache, über die ich persönlich ehrlich gesagt bisher wenig nachgedacht habe. Und das ist eigentlich was ganz Wichtiges, nämlich was passiert, wenn die Batterien irgendwann nicht mehr ausreichend Kapazität haben, wenn sie recycelt werden müssen. Das ist eigentlich logisch. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht so richtig drüber nachgedacht vorher. Wie war das bei dir, Ben, als du angefangen hast mit der Recherche?
Ja, gute Frage. Also da könnten wir eigentlich gleich mit einem sehr spannenden Detail einsteigen. Weil tatsächlich ist es ja so, dass derzeit in den Recyclingwerken für Lithium-Ionen-Batterien jetzt gar nicht mal im großen Maßstab die Batterien alter E-Autos recycelt werden. Weil so lange fahren die ja noch gar nicht auf den Straßen, wenn wir jetzt mal Zulassungszahlen von Pkw mit reinem Elektroantrieb anschauen von vor 10 Jahren, dann sind die tatsächlich noch in einem vierstelligen Bereich. Also das wirkliche Recycling von alten E-Auto-Batterien ist tatsächlich noch ein Stück weit Zukunftsmusik. Es wird mehr so für das Jahr 2030 erwartet, dass das so richtig losgeht.
Ich habe tatsächlich da eine interessante Kurve, Statistik gefunden vom Fraunhofer-Institut. Und zwar werden jetzt wohl so ungefähr 200.000 Tonnen pro Jahr an Lithium-Ionen-Batterien recycelt. Und 2035 sind es schon 6-mal so viele, also 1,2 Millionen Tonnen.
Aber trotzdem braucht es schon diese Recyclingwerke. Und was dort recycelt wird, ist zu einem großen Teil der Ausschuss aus der Batterieproduktion. Also fehlerhaft produzierte Batterien. Und das wirklich in einem großen Maßstab. Und das hat mich sehr überrascht. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das konnte ich mir am Anfang auch gar nicht vorstellen, dass es sozusagen einen Bedarf für das Recycling von Ausschussware gibt. Aber klar, das Batterie-Recycling ist ein Zukunftsmarkt und auch ein umkämpfter Zukunftsmarkt. Aus gutem Grund, wie wir sehen werden, sicherlich.
Damit wir überhaupt erstmal wissen, was da so alles drin ist. Auf der Seite vom ADAC habe ich eine interessante Aufstellung gefunden. Die haben da Daten von Volkswagen benutzt, und zwar am Beispiel einer 400 Kilogramm Batterie. Und da ist drin 8 Kilo Lithium, 12 Kilogramm Mangan, 9 Kilogramm Kobalt, 41 Kilo Nickel, 71 Kilo Graphit, 22 Kilo Kupfer, 126 Kilogramm Aluminium, 3 Kilo Stahl, 37 Kilo Elektrolyte und 21 Kilo Kunststoffe. Damit wird ja schon klar, Ben, das kann man jetzt nicht einfach so wegschmeißen, oder?
Ja, und da sieht man auch schon mal, wie schwer so eine Batterie ist, ne? Also das ist ja wirklich das große Gewicht im Auto. Vielleicht auch ein Mitgrund, warum eigentlich hauptsächlich Elektro-SUV zu sehen sind und nicht so viele Elektro-Kleinwagen, weil einfach die Batterie, die bringt echt Kilo auf die Waage. Und das sind Rohstoffe, das muss man sagen. Und im Recycling liegen die Rohstoffe der Zukunft, weil Rohstoffe sind begrenzt und manchmal eben auch gar nicht so einfach zu gewinnen. Also wenn man zum Beispiel auf Kobalt guckt, wo es ja tatsächlich dann auch, wir sind im Thema Menschenrechtsverletzung, Nord-Süd-Gefälle, also all diese Themen spielen da auch eine Rolle. Insofern macht es ja absolut Sinn zu sagen, wir gewinnen die Rohstoffe zurück, ne? Und da findet eben auch viel Forschung statt. Wie effektiv ist so ein Recycling? Kriege ich jetzt 70% zurück oder kriege ich 90% zurück? Das wird also stetig verbessert und Ziel ist eben, aus der Batterie so viel Rohstoff wie möglich zurückzugewinnen. Das ist eben aber tatsächlich auch nur der eine Aspekt des Recyclings. Der zweite Aspekt ist der des Umweltschutzes. Weil klar, so eine Batterie ist auch ein gefährlicher Abfall. Da sind Schadstoffe drin, die Batterien sind entflammbar. Es kann zu chemischen Reaktionen kommen und auch damit müssen wir halt umgehen, ne? Und dass diese Stoffe dann am Ende nicht einfach in der Umwelt landen. Und das sind sozusagen die beiden Seiten auch des Recyclings, die eine Rolle spielen, also die Ressourcennutzung und der Umweltschutz.
Und jetzt bist du in Gera gewesen, da plant eine südkoreanische Firma eine Anlage zum Recycling von Batterien von Elektroautos. Was genau soll da entstehen? Was ist das für eine Anlage, Ben?
Also Gera Kretschwitz, das ist ein Ortsteil nordöstlich von Gera. Da gibt es halt ein ausgeschriebenes Industriegebiet, was derzeit aber brach liegt. Das ist eigentlich mehr so eine Ackerfläche. Ja, darum gibt es auch viel Gewerbe, angeschlossene Logistiker. Amazon hat da zum Beispiel eine Niederlassung. Es gibt einen Anschluss an eine Bundesstraße, die B2. Ein Bahnanschluss oder so gibt es nicht. Also ist dann davon auch auszugehen, dass viele Lkw dort den Verkehr weiter verstopfen, sage ich einfach mal.
Naja, ist ja für die Anwohner tatsächlich ein Problem.
Genau. Und drumherum gibt es viele landwirtschaftliche Flächen. Also es ist auch so eine ländlich geprägte Region. Ist halt dort nicht in Gera mitten in der Stadt, sondern wirklich so ein Stückchen außerhalb. Und dort will ein südkoreanisches Unternehmen, Sangil heißt das, eine Recyclinganlage bauen für Lithium-Ionen-Batterien. So mit einem Zielvolumen von 22.000 Tonnen pro Jahr, die da recycelt werden sollen.
Jetzt ist es ja so in eurem Beitrag, den man in der ARD-Mediathek sehen kann, dass die Stadt Gera diese Ansiedlung haben wollte. Wir sprechen auch gleich noch über den Widerstand. Aber der Stadtrat von Gera, der hat sich dafür entschieden, für diese Recyclinganlage, Ben. Mit welchen Gründen?
Ja, also so klar war diese Entscheidung nicht. Es war eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Das Zünglein an der Waage war tatsächlich so ein AfD-Stadtrat, der sich gegen seine Fraktion entschieden hat und dafür gestimmt hat am Ende. Aber man muss wirklich sagen, es gab durch alle Fraktionen hindurch sehr kontroverse Diskussionen darüber, genauso bei den Grünen. Ja, also weil Recycling, Kreislaufwirtschaft, E-Mobilität, das sind alles Dinge, auf die setzen wir als Gesellschaft, die sind politisch gewollt. Also das ist die Stoßrichtung. Wir wollen klimaneutral werden, wir wollen weniger CO2 emittieren, wir wollen rohstoffsensibel produzieren und Rohstoffe weiter nutzen. Das steht alles völlig außer Frage. Deshalb müsste man erstmal sagen, ja genau, das ist richtig. Wir wollen so eine Anlage.
Aber es ist ja auch ein wirtschaftlicher Grund, oder? jede Ansiedlung bringt ja auch wirtschaftliche Faktoren mit sich.
Ja klar, geplant sind ungefähr so rund 100 Arbeitsplätze, die dort entstehen sollen. Es ist auch eine sehr strukturschwache Region, muss man sagen. Ja, also Gera steht da jetzt nicht und hatte Gewerbesteuern, Einnahmen ohne Ende. Also es würde der Region schon gut tun, auch in diesem Industriegebiet, was ja nach wie vor Brache ist, dass dort wirklich mal eine Ansiedlung passieren würde, dass das gelingen würde, ein Unternehmen da anzusiedeln. Insofern gab es viele Pro-Argumente, es gab allerdings auch Kontra-Argumente. Letztendlich ist aber hier auch nochmal wichtig zu sagen, dass die Stadt am Ende gar nicht der Entscheider ist, ob das passieren soll oder nicht. Also die Fläche gehört dem Land und die Entscheidung wird auch in einem Landesamt getroffen. Also die Entscheidung über den Genehmigungsantrag im Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. Trotzdem braucht es natürlich auch so eine gewisse Interessensbekundung der Stadt. Ja, und das war das sozusagen, diese Abstimmung.
Eigentlich ist es ja eine Zukunftstechnologie. Es ist mit Sicherheit ein wachsender Markt. Es könnte wirtschaftlich strategisch eine kluge Entscheidung sein. Aber es gibt große Ängste vor Ort, Ben. Worum geht es den Leuten?
Ja, vielleicht um erstmal einzuordnen, wie groß diese Ängste denn tatsächlich sind. Im laufenden Genehmigungsverfahren gibt es ja eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Ne? Also bei diesem Landesamt, das dann letztendlich über die Genehmigung entscheiden muss, lagen dann die Unterlagen aus und jeder Mann, jede Frau hat die Möglichkeit, Einwendungen vorzubringen beim Landesamt und Gründe vorzubringen, zu sagen, darum geht das nicht, das ist hier falsch. Ne? Und das Landesamt muss sich dem dann auch annehmen und muss das irgendwo prüfen. Und das Landesamt hat tatsächlich 8.000 solcher Einwendungen auf den Tisch bekommen. Also 8.000 Menschen haben sich...
In welchem Zeitraum, Ben?
Ja, etwas mehr als 2 Monate lang. Also um dir eine Vorstellung von dem Zeitplan zu geben, im September vergangenen Jahres gab es eben die Stadtratssitzung und die öffentliche Vorstellung des Projektes. Im Oktober dann hat das Unternehmen beim Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz den Genehmigungsantrag eingereicht und von Ende Januar bis Anfang April diesen Jahres konnten eben die Bürgerinnen und Bürger Einwendungen vorbringen. 1.600 kamen davon von der Bürgerinitiative. Die haben sich eine irrsinnige Arbeit gemacht. Die haben Stände gemacht vor Supermärkten, in Vereinen, bei der Feuerwehr. Haben gesagt, Leute, ihr müsst eine Einwendung schreiben, ihr müsst hier unterzeichnen, ihr müsst das dem Landesamt vorlegen, ihr müsst sozusagen Gründe benennen, warum diese Anlage falsch ist.
Worum geht's denn jetzt konkret den Menschen vor Ort, Ben?
Ja, vielleicht hören wir einfach mal kurz den Leuten selber zu. Wir haben sie ja interviewt für den Film.
Wir produzieren Lebensmittel, ob das pflanzliche Getreide sind oder auch Milch oder Fleisch. Wie stark werden wir dadurch belastet, gerade im Hinblick auf den eventuellen Fall einer Havarie beziehungsweise aus dem Eintrag in die Luft.
Und da stellt sich mir die Frage, warum muss diese Firma hier angesiedelt werden? Auf einer windexponierten Lage, damit sich die Emissionen weitreichend verbreiten, auf alle niederregnen.
Also gerade bei den beiden Landwirten, die wir eben gehört haben, Simon Gerd und Caroline Ulrich, die wirklich ein Steinwurf von diesem geplanten Werk entfernt auch ihre Flächen haben, klingt natürlich eine ganz besondere Sorge durch. Und das ist, was ist im Havariefall? Sollte da wirklich mal was schiefgehen in der Anlage? Können wir hier überhaupt noch Landwirtschaft betreiben? Ja, also die Caroline Ulrich ist auch Biolandwirtin. Die hat eh mal zu kämpfen mit ihren Grenzwerten, was sie dort machen darf und was nicht. Und es ist schon verständlich, dass dort Sorgen kommen. So, und es geht aber weiter, es bezieht sich eben nicht nur auf den Havariefall, sondern es gibt ganz andere Aspekte, die dort eine Rolle spielen. Einer beispielsweise ist der, dass aus den Genehmigungsunterlagen deutlich wird, dass die Anlage auch Schornsteine haben wird. Das heißt, es entsteht Abluft, es entstehen Abgase. Die Abgase sollen gefiltert werden durch so ein Aktivkohlesystem und die Abluft wird dann emittiert nach Konzept schadstofffrei, natürlich muss man sagen. Ne? Also so soll das sein. Also es wird gefiltert und dann kommt die Abluft dort aus den Schornsteinen raus. Und das macht den Leuten auch irgendwo ganz große Angst, weil sie sich fragen, funktioniert die Filterung richtig? Können wir uns darauf verlassen? Was ist, wenn da ein Fehler ist? Gehen dann die Schadstoffe in die Luft? Also so eine Fragen gehen da einfach los. Und da muss man sagen, das hat 2 Gründe, dass genau das auch ein zentrales Thema ist. Das eine eben, dass es ganz viele Anlagen gibt, tatsächlich Recyclinganlagen für Lithium-Ionen-Batterien, die ohne solche Schornsteine auskommen, die geschlossene Systeme haben, wo diese Abluft nicht entsteht. Und das ist so ein großer, ins Auge springender Unterschied in der Konzeption von so einem Batterie-Recycling in der Ingenieurstechnik, dass die Leute sich einfach fragen, was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Unternehmen? Naja, und ein weiterer Grund ist tatsächlich, dass es nicht der erste Versuch des Unternehmens ist, sich in Thüringen niederzulassen.
Aha, also es gab schon mal den Versuch von Sungill, so eine Anlage zu bauen in Thüringen. Und wo war das?
Das war in Rudolstadt. Und auch dort gab es viel Protest. Auch dort gab es eine Bürgerinitiative, eine sehr aktive Bürgerinitiative, die hat angefangen, zu diesem Unternehmen zu recherchieren, Daten, Sachen zusammengetragen, was dann eben auch weitergegeben wurde hinterher an die Gera-Bürgerinitiative. Also deswegen konnten die sich überhaupt auch so tief einarbeiten, weil das sich jetzt wirklich schon eine ganze Zeit durchzieht, dieses Thema in Gera und in Rudolstadt. Und in Rudolstadt hat das Unternehmen tatsächlich dann auch einen Genehmigungsantrag vorgelegt und hat aber zurückgezogen. Die haben dann irgendwann gesagt, nee, wir machen das nicht hier. Und so ganz sagen, ob nun der Protest erfolgreich war oder ob es dafür andere Gründe gab, das ist nicht so eindeutig. Klar ist auf jeden Fall, dass das Unternehmen nochmal an dem Konzept der Anlage geschraubt hat und in Gera eine veränderte Technologie nutzen will, als sie eben für Rudolstadt geplant hatte. Und da gibt es auch ein spannendes Detail, nämlich durch diese Veränderung in der Technologie, was halt hauptsächlich die Temperatur betrifft, in dem eben diese Batterie recycelt wird, führt dazu, dass das Ganze in eine andere Kategorie reinfällt von Anlage. Und während in Rudolstadt eine umfängliche Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig gewesen wäre, also was nochmal über das emissionsschutzrechtliche Verfahren hinausgeht, muss das jetzt in Gera nicht mehr passieren.
Nochmal vielleicht als kleine Ergänzung, es gibt ja auch eine neue Batterieverordnung der EU, seit August 2023. Und da ist auch festgeschrieben, dass die Recyclingquote für Altbatterien 90% betragen muss und dass auch neue Batterien dann 16% recycelte Stoffe enthalten müssen. Da ist ja eigentlich alles drin, was du auch in der Geschichte hattest, nämlich Rohstoffsicherung. Es geht um Schadstoffe, aber es geht eben auch darum, dass die nicht nur recycelt werden können, sondern auch müssen. Ben, wie werden denn diese Batterien überhaupt recycelt? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Naja, die Batterien müssen erstmal zwingend entladen werden, auch aus Sicherheitsgründen. Ja, die sind ja entflammbar, brennbar und so weiter. Und das soll in dem Werk auf zwei unterschiedlichen Wegen passieren. Also je nach Batteriemodell. In der sinnvolleren Variante wird dann, ich nenne das jetzt einfach mal sinnvollere Variante, ja, bringe ich eine kleine Wertung rein, aber ich glaube, das wird sich auch erschließen, wird dann die Restladung der Batterie einfach ins Stromnetz eingespeist. So Win-Win-Situation, ja, Batterie wird leer und man nutzt den Strom. Dann gibt es aber auch eine zweite Variante, die dort angewendet werden soll und dafür werden die Batterien in einem Wasserbad entladen und das ist tatsächlich nicht ganz unproblematisch. Erstens wird es abwassert, also das Wasser wird kontaminiert, wird zu einem Abfall, zu einem Abwasser, kann also nicht einfach dann in die Kanalisation oder so gegeben werden. Es kann also aber auch zu chemischen Reaktionen kommen und zu Schadstoffentwicklung. Fragt man sich vielleicht, wenn es so eine Variante gibt des Entladens per Einspeisung ins Netz, warum dann die Wasserentladung? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich kann mir das nur so erklären, dass es eben ganz viele unterschiedliche Batterietypen gibt. Wenn wir jetzt ja auch nicht nur über E-Autos reden, sondern auch über E-Bikes, also bis hin zum Laptop. Es gibt ja einfach unzählige Modelle von Lithium-Ionen-Batterien und da dann eben so eine Entladestation für sämtliche Batterietypen vorzuhalten, ist wahrscheinlich dann in der Praxis aufwendig. So. Na, und wenn die dann entladen sind, dann werden die geschreddert. Das klingt so einfach, die Zellen werden dann in so einen Schredder gegeben, aber da ist wirklich viel Ingenieursbrain drin, einfach, dass das funktioniert mit möglichst wenig Schadstoffentstehung. Ne? Also da sind Lösungsmittel drin, da sind verschiedenste Metalle drin. Also das Lösungsmittel ist tatsächlich ein Problem, weil das ist ja erstmal so flüssig und das dann irgendwo zu trennen, da findet extremst viel Forschung statt, ja. Und da muss man schauen, derzeit alle pushen irgendwie so ein Stück in den Markt, egal ob das Chemieunternehmen sind, Automobilhersteller, Forschungseinrichtungen, Startups oder eben wie Sungil auch einfach kommerzielle Unternehmen, die in diesen Markt rein wollen. Und die haben alle ganz, ganz unterschiedliche Techniken entwickelt, wie man dieses Schreddern des Materials und das Trennen der verschiedenen Inhaltsstoffe am besten realisieren kann. Also es gibt da wirklich so einen Wettstreit um die beste Technik. Nicht nur um die effektivste Technik, auch um die Technik, die vielleicht ökonomischer ist oder günstiger ist. Also es sind ja wirklich verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ja, und dann hat man am Ende getrennte Materialien und eins davon ist die sogenannte Schwarzmasse. So, also so ein schwarzes, dunkles Pulver.
Das ist im Prinzip Gold wert, wenn ich das richtig verstanden habe, die schwarze Masse.
Genau, diese schwarze Masse ist das, wo das Geld drin steckt, wo das Kobalt drin steckt, wo das Lithium drin steckt, das Mangan drin steckt, ne, wo diese ganzen wertvollen Elemente drin sind. Und das muss dann aber in dem nächsten Schritt noch weiter bearbeitet werden. Und da wird's auch wieder extrem spannend, weil bei diesem nächsten Schritt, das ist dann so hydrometallurgisches Verfahren, nennt man das, das findet in Europa bisher so gut wie gar nicht statt. Es gibt natürlich Forschungsprojekte und geplante Projekte, aber wir hängen da extremst hinterher zu dem, was in Asien passiert, was in China passiert, was in Korea passiert. Und das Unternehmen Sungil hat dann jetzt auch den Plan, diese schwarze Masse, also dieses Gold des Recyclings, gar nicht weiter zu verarbeiten hier in Deutschland, in Thüringen, sondern die wollen das zurück nach Südkorea exportieren.
Und dass dann noch ziemlich viel Bewegung ist in diesem Markt, das sieht man auch daran, dass ihr für die Recherche bis nach Ungarn gefahren seid. Denn hier, wenn ich das richtig verstanden habe, liegen auch Gründe für den Widerstand der Thüringer.
Ein Grund dafür, dass dieser Protest gegen dieses Werk eben auch sich so entwickelt hat, so stark wurde, ist halt tatsächlich, dass das Unternehmen in Ungarn auch zwei Standorte unterhält. Und dort ist es wirklich zu Vorkommnissen gekommen, zu Havarien. Es gab tatsächlich sogar auch zwei Todesfälle in einem Werk. Also Arbeiter sind ums Leben gekommen bei der Explosion oder dem Brand einer Anlage. Es gab in dem zweiten Werk dann auch nochmal eine Explosion, daraufhin eine Inspektion der Umweltbehörde des Bezirks und ja, das Protokoll liegt uns dann auch tatsächlich vor dieser Inspektion. Das liest sich dann doch sehr haarsträubend. Also bis dahin, dass die Inspektoren selber Hautreizungen hatten, Atemprobleme hatten, Schmerzen hatten im Mund beim Atmen. Und für uns war es dann in der Recherche wichtig, auch selber einfach dorthin zu fahren und mit den Leuten zu sprechen und das wirklich auch zu verifizieren, dass wir uns eben selber einfach ein klares Bild machen können.
Ihr seid da hingefahren, du und dein Kollege Christian Werner. Ihr habt verschiedene Leute getroffen, unter anderem eine Investigativjournalistin, die viel zu dem Unternehmen auch recherchiert hat. Die war da vor Ort und hat erzählt über ihre Recherchen, was sie da entdeckt und aufgedeckt haben.
Sungil verarbeitet verbrauchte und defekt hergestellte Batterien, den Produktionsausschuss, in einer Riesenmenge, weil es in Ungarn so viele Batteriefabriken gibt. Ich verfolge das seit Jahren und es kommen immer mehr Widersprüche zutage. Im Beschluss der Behörde steht auch, dass die gefährlichen Abfälle überall, auch im Hof gelagert wurden, im allerletzten Winkel, ohne Genehmigung, einfach weil man keinen Platz mehr hatte.
Die Susanna Bottner, die spielt da schon eine zentrale Rolle, weil das eigentlich ihr Fachgebiet ist. Sie recherchiert zur E-Mobilität, zur Batterieproduktion seit Jahren, auch zu den verschiedenen Unternehmen, die dort ansässig sind, kennt sich da sehr gut aus. Die E-Batterieproduktion und das Recycling ist in Ungarn einfach auch ein Riesenthema, weil das Land sehr auf diese Branche setzt und auch attraktive Bedingungen schafft. Ja, das hat damit zu tun, dass die Umweltstandards relativ gering sind beispielsweise, hat auch mit Steuermodellen zu tun. Deswegen ist die Branche sehr, sehr, sehr gewachsen in den letzten Jahren in Ungarn und hat immer wieder auch schlechte Presse verursacht, will ich einfach mal sagen. Und bei der Recherche zu Sungil gibt es eben da ein zentrales Element und das ist auch die Lagerung von Abfällen. Also die Batterien sind ja einfach gefährliche Abfälle. Du kannst die nicht irgendwo hintun. Und nun ist es so, dass in Ungarn beide Werke von Sungil temporär geschlossen wurden aufgrund der Vorkommnisse. Die durften nicht mehr.
Also die Ungarn haben die geschlossen?
Ja, die haben die tatsächlich geschlossen. Erstmal temporär. Die durften halt keine weiteren Batterien recyceln. Die Maschinen, diese Schreddermaschinen, waren gestoppt. Und trotzdem ist es aber weiter zu Anlieferung von Material gekommen. Sangil konnte nicht einfach auf die Stopptaste drücken. Die hatten eben Verträge mit anderen Werken, mit Batterienherstellern. Die Batterienhersteller haben trotzdem weiter gesagt, hier habt ihr die Batterien, macht was damit, ist ja vertraglich geregelt. Und also wurde sozusagen der Haufen an Batterien immer, immer größer und das Unternehmen wusste nicht so wirklich, wohin eigentlich damit. Ja, und da ist so halt eine Kette entstanden, die ja im Ergebnis, glaube ich, weder schön für die Umwelt war, noch für das Unternehmen.
Als ihr jetzt vor Ort wart, wie ist denn da überhaupt die Situation vor Ort gewesen?
Ja, wir haben uns also da getroffen in dem Vorort von Budapest, wo das erste Werk von Sangil steht. Gar nicht mal alleine. Wir haben noch zwei Lokalpolitiker dazu kennengelernt. Einmal den Attila Yosai und die Eva Kosic. Und zusammen sind wir dann halt losgezogen in den Gewerbepark, wo das eine geschlossene Werk, in dem es eben die Todesfälle gegeben hat, steht. Und waren tatsächlich auch erstmal ein Stück weit erstaunt. Also das Unternehmen Sangil heißt ja im vollen Namen Sangil Hightech, ja. Und man erwartet dann ja so ein bisschen Hightech, aber war halt gar nicht so. Das war irgend so ein alter sozialistischer Bau, so kam einem das vor. Oder kann auch jünger sein. Also auf jeden Fall nicht mehr das neueste und intakteste Gebäude, wo die drin waren. Sah einfach aus wie, ja, wie so eine Abfallsammelstelle, ne? Also wenn man auf dem Recyclinghof fährt, hat man auch keinen anderen Eindruck. Sind dort auch nicht willkommen geheißen worden oder es waren halt Arbeiter vor Ort. Es stand auch ein LKW da. Es passiert halt was auf dem Gelände, auch wenn die derzeit nicht schreddern dürfen. Geht es dennoch darum, die vorhandenen Abfälle weiter zu sortieren und auch den Hof leer zu bekommen. Also da passiert schon Arbeit, da sind auch Leute vor Ort und wir wurden dann auch erstmal gefilmt so von einigen Mitarbeitern, die haben dann ihr Handy rausgeholt und sind so auf uns zu und haben dann aber gesehen, oh, die Kamera läuft vielleicht, also unsere Kamera, vielleicht sind wir hier, also waren dann auch sehr defensiv, haben sich wieder zurückgezogen, aber einen Stinkefinger haben wir auch hinterher bekommen, also willkommen waren wir da an der Stelle nicht. Und einen guten Eindruck hat das Werk auch nicht hinterlassen. Das muss man ganz klar sagen. Ist aber nur der äußere Eindruck. Ne? Das muss ja nichts darüber sagen, wie das da in der Halle aussieht. Vielleicht ist die Hightech, die Hochtechnologie ja einfach hinter den Mauern versteckt.
Da seid ihr aber nicht reingekommen.
Nein, da sind wir nicht reingekommen. Wir sind nicht aufs Gelände gekommen.
Aber ihr habt doch mit Sicherheit Kontakt aufgenommen zu Sangil.
Also wir haben Kontakt aufgenommen zu Sangil Thüringen, klar. Ist ja auch ein Unternehmen, also waren dann auch aussagefähig für Ungarn letztendlich. Und dadurch, dass die eben sich einen externen Pressemenschen eingekauft haben, war da die Kontaktaufnahme erstmal problemlos. Ich meine, wenn wir nach Südkorea geschrieben hätten, hätten wir wahrscheinlich lange gewartet. Aber so ging erstmal die Kontaktaufnahme gut und es waren dann allerdings sehr, sehr, sehr lange Vorgespräche, viele lange E-Mails, wo ich erstmal dargelegt habe, was sind unsere Fragen, für wen wollen wir publizieren, warum machen wir das, bis es dann auch zu einer Verabredung kam, zu einer ganz konkreten und auch zu einem Interviewtermin mit dem Geschäftsführer von Sangil in Thüringen, dem Woyong Kang.
Und da hören wir auch noch mal rein. Der war ja offenbar sehr um Transparenz bemüht. Der hat unter anderem auch die Vorfälle, über die wir gesprochen haben, die Todesfälle, aber auch diese Lagerungsgeschichten ja bestätigt.
Ja, es gab zwei Unfälle in der ungarischen Anlage. Die sind aber hauptsächlich auf menschliches Versagen zurückzuführen.
Das Problem war, als die Anlage gestoppt wurde, kam es trotzdem zu weiteren Lieferungen von Material.
Ben, welchen Eindruck hattest du denn von dem Gespräch?
Na, wie du schon gesagt hast, ich hatte den Eindruck, die wollen hier wirklich sich transparent machen. Die wollen sich auch diesem Gespräch stellen, was ja auch ganz klar ein kritisches Gespräch war. Ne? Also es sind viele, viele, viele Kritikpunkte, die dort vorgebracht werden und dem haben die sich erstmal ausgesetzt. Und das finde ich letztendlich also aus Unternehmensseite auch die richtige Strategie. Weil wenn der Unternehmer jetzt sagen würde, ich gebe hier nur eine schriftliche Antwort, dann ist, glaube ich, der Eindruck nach außen nochmal ein ganz anderer, als wenn der Unternehmer sich wirklich hinsetzt und sagt, ja, stimmt schon, wir haben da Mist gebaut. Also er hat das natürlich auch gleich eingeschränkt, ne? Also die Todesfälle, die es da in dem Werk gab, hat er sozusagen auf menschliches Versagen geschoben. Das war für ihn kein Fehler in der Technologie, sondern ein Fehler der Mitarbeitenden. Es waren natürlich trotzdem Fragen, wie kann das überhaupt passieren, ja, dass es zu so einem Worst Case kommt. Aber das war halt seine Argumentation, so ein bisschen zugeben, aber auch einschränken im selben Atemzug. Und was er aber auch immer wieder betont hat, war zu sagen, wir haben die Technologie weiterentwickelt, das funktioniert jetzt alles besser und die Menschen in Gera müssten sich eben keine Sorgen machen und Umweltschutz sei sozusagen auch seine höchste Priorität. Ja.
Das Werk ist sicher, auch unter Aspekten des Umweltschutzes. Unsere allererste Priorität ist der Schutz der Umwelt und die Sicherheit. Das steht bei unserem Management ganz oben.
Aber trotzdem, Ben, im Verlaufe der Recherche, auch weil die Bürgerinitiative sich an das Unternehmen gewendet hat, habt ihr euch ja auch die Genehmigungsunterlagen für Gera angesehen. Und da habt ihr auch festgestellt, da gibt es, naja, ich weiß nicht, ob man es Ungereimtheiten nennen kann, aber zumindest ist es an einigen Stellen nicht schlüssig.
Es gibt da in der Tat viele, viele Fragezeichen. Und muss man sagen, diese Genehmigungsunterlagen, das ist ein 1000-seitiges Papier, ja, das ist auch schon Arbeit, sich da durchzuarbeiten. Ein paar Sachen fallen einem halt relativ schnell ins Auge, wie beispielsweise diese Wasserentladung, über die hatten wir ja schon am Anfang gesprochen. Und beispielsweise auch ein spannendes Detail, habe ich auch den Voyong Kang, den Geschäftsführer von Sungil, eben darauf angesprochen und er hat das dann auch wieder eingeschränkt und gesagt, ja, das sei gar nicht so geplant, das sei mehr die Maximallast, die das Werk fahren könne, aber man wolle gar nicht so sehr auf die Wasserentladung setzen. Was dann schon aber ein klarer Widerspruch ist zu dem, was in den Zahlen in dem Papier drin steht. Letztendlich mussten aber auch wir uns als Journalisten Unterstützung suchen, um diese Genehmigungsunterlagen im Detail zu verstehen. Und wir sind dann dafür in ein Start-up gefahren. Düsenfeld heißt das, das aus einem Forschungsprojekt hervorgegangen ist zum Batterie-Recycling, die eben Anlagen entwickeln, also muss man vielleicht auch hier anmerken, so eine gewisse Konkurrenz zu Sungil ist da auch schon gegeben. Muss man vielleicht mitdenken, wenn man deren Beurteilungen des Genehmigungsantrages sich anschaut. Aber die haben halt kein gutes Haar an den Genehmigungsunterlagen gelassen. Das hat mich sehr verblüfft, mit welcher Klarheit und Deutlichkeit dann die Düsenfelder Ingenieure diesen Antrag einfach zerlegt haben und gesagt haben, nee, also so geht das eigentlich nicht.
Und was dir Till Bussmann, der technische Geschäftsführer von Düsenfeld, zu den Unterlagen gesagt hat, da hören wir jetzt auch gleich nochmal rein.
Für den Fachmann ist es offensichtlich, dass eigentlich viel weniger Schadstoffe angegeben werden, als eigentlich entstehen müssten. Und wenn man dann aber die richtigen Schadstoffmengen zugrunde legt, dann ist eigentlich die vorhandene Abgasaufbereitung viel zu unterdimensioniert.
Jetzt ist es ja so, wir sprechen von Genehmigungsunterlagen. Wer genehmigt denn jetzt eigentlich den Bau der Anlage? Also wer prüft das denn eigentlich?
Die Genehmigungsunterlagen sind eingereicht beim Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. Die müssen das jetzt prüfen und sich eben diese 1000 Seiten anschauen und beurteilen. Hat das alles Hand und Fuß, was da drin steht? Ist das zumutbar aufgrund der Schadstoffemissionen? Ist da zu befürchten, dass zu viel Schadstoffe emittiert werden? Wie sind die Sicherheitskonzepte? Wie ist der Arbeitsschutz? Also Vielzahl von Fragen, die eben in diesem Genehmigungsverfahren eine Rolle spielen. Muss man auch dazu sagen, eigentlich ist gar nicht gedacht, dass die sich jetzt Dritte dazu holen, die das alles bewerten. Das soll schon von den Mitarbeitenden im Landesamt so auch beurteilt werden können, die natürlich da auch vor einer Herausforderung stehen, weil für die ist das auch Neuland. Das ist das eine. Und das zweite, die Öffentlichkeitsbeteiligung mit den erwähnten 8000 Einwendungen, das ist schon ein Haufen Arbeit, der dort jetzt auf dem Tisch liegt.
Gibt's denn so eine Art Frist, also gibt es jetzt einen Zeitrahmen, wo man sagen kann, bis dahin ist es entschieden und dann haben sowohl das Unternehmen als auch die Bürger vor Ort Gewissheit, wie es da weitergeht in Gera?
Also durch diese Vielzahl der Einwendungen scheint es so, als wenn sich das jetzt alles erstmal noch verschieben würde. Bis Anfang April konnten ja die Bürger ihre Einwendungen vorbringen und dann war eigentlich bereits für Ende Mai eine Anhörung zu diesen Einwänden geplant. Mit eben dem Unternehmen und dem Landesamt öffentlich. Und das wurde jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Also ich habe so gehört, es könnte vielleicht im September oder so in die Richtung stattfinden, ist aber völlig, völlig unklar. Auch die Tatsache, das Unternehmen hatte auch einen vorzeitigen Baubeginn beantragt, bereits für den Monat März, findet auch nicht statt. Auf dem Gelände findet noch nicht statt. Also das alles liegt jetzt scheinbar erstmal ein Stück weit auf Eis, will ich nicht sagen, aber es verschiebt sich und keiner weiß gerade, wie lange das Ganze dauern wird. Also ich persönlich gehe auch davon aus, dass, auch wenn es jetzt kein klares Nein gibt, es zumindest die Forderung geben wird von Nachbesserungen in den Genehmigungsunterlagen. Das ist zwar Spekulation, aber das ist ein bisschen so in die Glaskugel schauen, aber das ist mein Eindruck, dass das durchaus so kommen könnte, dass man eben sagt, mit den Genehmigungsunterlagen, so wie sie hier eingereicht wurden, sind wir an der und der Stelle einfach noch nicht zufrieden. Insofern kann das alles auch noch eine Weile dauern, bis es da zu einer konkreten Entscheidung kommt.
Ah ja, die werden wir dann abwarten. Und eine ganz kurze Frage zum Schluss noch, Ben. Beteiligt sich das Land Thüringen eigentlich mit Fördermitteln? Also gibt es Fördermittel für dieses Werk?
Ja, Fördermittel sind schon bewilligt in der Größenordnung von 9 Millionen Euro aus Landesmitteln. Die Bewilligung ist allerdings natürlich geknüpft an die Genehmigung des Werkes. Also nur, wenn jetzt das Landesamt sagt, ja, alles in Ordnung, baut die Recyclinganlage, dann fließen auch die Fördermittel.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Ben Arnold.
Ja, gerne. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören.
Und dem Dank von Ben schließe ich mich gern an. Den Beitrag von Ben Arnold gibt es bei Fakt im Ersten in der ARD Mediathek. Von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint immer freitags alle 2 Wochen eine neue Folge. Da, wo Sie uns gerade hören und in der ARD Audiothek. Und um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Über Bewertungen, Kommentare und Feedback freuen wir uns immer. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes. Und in unserem Transkript ist auch nochmal alles verlinkt. Zu finden ist das unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 14. Juni, dann wieder mit Esther Stefan. Wir hören uns, so Sie mögen, in 4 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.